기온다.
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 기온다. 기온다. 기온다. 기온다. 기온다.
기온다. 기온다. 기온다. 기온다. 기온다. 기온다.
Hallo und willkommen zum Onda Info 386. Wir beginnen mit drei Meldungen. Bei einem Gefängnisaufstand in Guatemala starb der wegen Mordes verurteilte Ex-Oberst Byron Lima Oliva. Onda Info beleuchtet die Hintergründe. In Washington wies ein internationales Schiedsgericht die Klage des Tabakkonzerns Philip Morris gegen den uruguayischen Staat zurück. Dazu eine kurze Nachricht. Und weiter geht es nach Mexiko. Dort wurden die ersten Lizenzen zum Betreiben kommunaler indigener Radiosender vergeben. Wir berichten über die damit verbundenen Vor- und Nachteile für die Sender. In unserem ersten Beitrag beschäftigen wir uns mit dem Staatsbesuch von Bundespräsident Gauck in Chile. Ein bestimmendes Thema war dabei der Umgang mit der Colonia Dignidad, der deutschen Sektensiedlung im Süden Chiles. Unser zweiter Beitrag führt uns nach Bolivien. Dort wurde kürzlich das Recht auf Selbstbestimmung der sexuellen Identität gesetzlich verankert. Seit Mai kann jede selber bestimmen, welchem Geschlecht er angehört. Auf dem CSD in El Alto und in La Paz wurde das neue Gesetz gefeiert. Viel Spaß beim Hören wünschen euch die Ondistas.
Onda Info, Nachrichten.
Guatemala. In der Haftanstalt Pavón bei Guatemala-Stadt ist es am Montag, 18. Juli, zu schweren Unruhen gekommen. Dabei sollen mindestens 10 Häftlinge ums Leben gekommen sein. Unter den Toten befindet sich der Ex-Oberst Byron Lima Oliva, der wegen seiner Beteiligung am Mord an Bischof Juan Gerardi in Haft saß. Nach Angaben des Anwaltes von Lima sowie mehrerer Mithäftlinge wurde Lima durch eine Granate getötet, die von Marvin Montiel Marin geworfen worden sein soll. Der ehemalige Drogenhändler Montiel verbüßt wegen der Ermordung von 15 Nicaraguanern und einem holländischen Touristen im Jahr 2008 eine Haftstrafe von sage und schreibe 820 Jahren. Der Bischof Juan Gerardi hatte am 24. April 1998 den Bericht Guatemala Nunca Más, eines Projektes zur Erinnerung an die Ereignisse des Bürgerkrieges, vorgestellt. Der Bericht hat über 54.000 Menschenrechtsverbrechen dokumentiert, die während des Bürgerkrieges von 1960 bis 1996 begangen worden waren. Die meisten Verbrechen werden darin der Armee und Funktionären der Regierung zugeschrieben. Nur zwei Tage nach der Präsentation des Berichtes wurde Gerardi in der Garage seines Hauses in Guatemala-Stadt erschlagen. Nachdem Regierung und Ermittlungsbehörden versucht hatten, den Mord an Gerardi als Alltagsverbrechen darzustellen, verdichteten sich die Hinweise, dass der Militärgeheimdienst EMP hinter dem Mordanschlag steckte. Am 8. Juni 2001 wurden drei Armeeoffiziere als Mörder Gerardis zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt. Dabei handelte es sich um Hauptmann Byron Lima Oliva, seinen Vater Oberst Byron Lima Estrada und José Villanueva. Oberst Lima Estrada war in der sogenannten School of the Americas von amerikanischen Armee- und Geheimdienstoffizieren ausgebildet worden. Das Strafmaß für Vater und Sohn Lima wurde später auf 20 Jahre herabgesetzt. Oberst Lima Estrada befindet sich mittlerweile in Freiheit. Sein Sohn ist nun im Gefängnis ums Leben gekommen. Villanueva wurde bereits 2003 im Gefängnis geköpft.
Der Internationale Schiedsgerichtshof in Washington hat die Klage des Tabakkonzerns Philip Morris gegen den uruguayischen Staat zurückgewiesen. Nach einem fast sechsjährigen Prozess, wobei der Konzern vor allem auf Schadensersatz aufgrund der strengen Gesetze um den Tabakkonsum klagte, muss er nun die Prozess- und Anwaltskosten Uruguays in Höhe von 7 Millionen US-Dollar tragen. Befürchtungen gab es vor allem in Bezug auf die Rolle internationaler Schiedsgerichte. Können internationale Schiedsgerichte staatliche Gesetze aushebeln? Über diesen Weg würde Konzernen ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Nun ist dieser Versuch zumindest im Streit um das Tabakgesetz in Uruguay vorerst gescheitert. Diese Entscheidung ist vor allem auch im Hinblick auf die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA interessant.
Mexiko. 2 Jahre nach Verabschiedung eines neuen Telekommunikationsgesetzes wurden im Juli 2016 die ersten Frequenzen für die kommunale Nutzung in indigenen Gemeinden vom Bundesinstitut für Telekommunikation vergeben. Der Verein Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias bekam die Lizenz zum Aufbau eines alternativen Mobilfunknetzes in Südmexiko. Darüber hinaus erhielt je eine indigene Gemeinde in den Bundesstaaten Oaxaca und Puebla die Lizenz zum Betrieb einer kommunalen Radiostation. AMAG Mexiko, die mexikanische Sektion des Weltverbandes Kommunaler Radios, beglückwünschte ihre beiden Mitglieder zu diesem Erfolg. Allerdings stehen andere kommunale Radiostationen einem Lizenzerwerb kritisch gegenüber. Mit der erhaltenen Lizenz können sie dann zwar legal senden, weitere Vorteile sehen sie in ihr aber nicht. Im Gegenteil, es bestehe die Gefahr der Kommerzialisierung der Sender, behaupten deren Vertreter. Und das könnte sich negativ auf die Inhalte der kulturellen und sozialen Programme auswirken, für deren Ausstrahlung die Stationen ursprünglich gegründet wurden.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Bundespräsident Gauck war auf Staatsbesuch in Chile. Ein bestimmendes Thema war der Umgang mit Colonia Dignidad, der deutschen Sektensiedlung 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago. Seit 1961 hatte der Sektenführer Paul Schäfer und eine Führungsgruppe um ihn herum mit rigiden Methoden geherrscht. Gehirnwäsche und komplette Abschottung von außen, sklavenartige Arbeitsverhältnisse, Prügelstrafen und systematischer sexueller Missbrauch bestimmten den Alltag der nicht privilegierten BewohnerInnen der Siedlung. Nach dem Militärputsch 1973 war die Zusammenarbeit mit dem chilenischen Geheimdienst DINA sehr eng. In der sogenannten Kolonie der Würde wurden Oppositionelle gefoltert und ermordet. Und über all das wussten deutsche Behörden ziemlich genau Bescheid.
Die Erwartungen von Menschenrechtsgruppen an den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck waren hoch. Was würde er zur Colonia Dignidad und der Verstrickung deutscher Behörden sagen? Welche Zeichen würde er für Aufklärungsmaßnahmen seitens des chilenischen und des deutschen Staates setzen? Und welche Gesten würde er gegenüber den Opfern finden?
Natürlich machen auch demokratisch verfasste Staaten Fehler. Und manchmal laden sie auch Schuld auf sich. Wenn zum Beispiel deutsche Diplomaten jahrelang wegschauten, wenn in der deutschen Sekte Colonia Dignidad Menschen entrechtet, brutal gefoltert, unterdrückt wurden.
Das erklärte Gauck nach dem Gespräch mit der chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet. Während der chilenischen Militärdiktatur wurden etwa 100 Oppositionelle auf dem Gelände der Colonia Dignidad ermordet. Sie gelten bis heute als verschwunden. Angehörige und Menschenrechtsgruppen fordern Aufklärung der genauen Umstände ihres gewaltsamen Verschwindenlassens. Noch nicht einmal die Namen aller Opfer und Täter sind bekannt. Mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft kam Gauck zu einem Gespräch zusammen. Margarita Romero von der Vereinigung Erinnerung und Menschenrechte Colonia Dignidad war dazu eingeladen. Sie zeigte sich zufrieden, dass die Colonia Dignidad ein so wichtiges Thema bei dem Besuch war und dass Gauck ihre Forderungen nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Erinnerung in einem herzlichen Gespräch sehr genau angehört habe.
Konkrete Maßnahmen hat er zwar nicht angeboten. Mein Eindruck ist aber, dass sich in Zukunft gemeinsame Initiativen zur Aufklärung der Geschichte in Chile und Deutschland ergeben können.
Nicht zu einem persönlichen Gespräch empfangen hat Gauck die direkt betroffenen Opfer. Von der Colonia zwangsadoptierte chilenische Kinder, Folterüberlebende, Angehörige von Verschwundenen, die seit Jahren für die politische und juristische Aufklärung und die Anerkennung ihrer Leidensgeschichte eintreten. Myrna Troncoso von der Organisation der Angehörigen der verschwundenen politischen Gefangenen aus Parral hatte sich um eine solche Geste bemüht.
Wir Familienangehörige der Opfer der Colonia Dignidad sind sehr enttäuscht, weil der Präsident uns bei seinen Planungen nicht berücksichtigt hat. Mit anderen Organisationen hat er gesprochen, aber mit uns als direkt von der Colonia Betroffenen nicht.
Einzig einen Brief konnte sie Gauck schließlich zukommen lassen. Darin fordert sie, Deutschland solle auf dem Gelände der Ex-Colonia, die sich heute Villa Baviera, bayerisches Dorf, nennt, den Tourismus stoppen. Dafür demonstrieren die Angehörigen auch regelmäßig vor den Toren des Siedlungsgeländes. Zuletzt im Juni, kurz vor der Reise Gaucks.
Jedes Mal, wenn dort ein Bierfest, eine Hochzeit oder ein anderes Fest gefeiert wird, ist das sehr verletzend für uns und belastet das Gedenken an unsere Angehörigen. Die Gräber der auf dem Sektengelände Verscharrten sind immer noch nicht alle gefunden. Da werden Feiern auf den Gräbern unserer Toten veranstaltet. In Deutschland wäre so etwas undenkbar.
Zur Erinnerung. Der Tourismus als Geschäftsmodell wurde bis vor 3 Jahren mit Geldern der Bundesregierung ausgebaut. Integration der Ex-Colonia in den chilenischen Wirtschaftsraum war das Stichwort, unter dem deutsche Steuergelder für die Einrichtung von Hotel und Restaurant im bayerischen Stil über den Folterkellern in der Colonia verwendet wurden. Hier hat mittlerweile ein Umdenken stattgefunden. Inzwischen unterstützt die Bundesregierung Seminare, bei denen über die Einrichtung einer Gedenkstätte diskutiert wird. Eine zentrale Forderung der Angehörigen und Opfergruppen. Was die Überlebenden von Folter und die Angehörigen von Verschwundenen nicht fordern, ist die finanzielle Wiedergutmachung seitens des deutschen Staates. Warum also diese Äußerung des Bundespräsidenten?
Was die deutsche Regierung sicher nicht tun wird, das sind irgendwelche Wiedergutmachungsansprüche zu akzeptieren, denn die deutsche Regierung hat nicht in Chile die Diktatur gebaut und daran mitgewirkt.
Das mit der Mitwirkung ist so eine Sache, die genauer untersucht werden müsste. Erwähnt sei nur der Waffenhändler und nach eigenem Bekunden BND-Mitarbeiter Gerhard Mertins, der im großen Stil Waffen aus Deutschland über die Sektensiedlung nach Chile brachte. Oder das Schmuggelsystem, das die Colonia Dignidad organisierte, mit dem Waffen- und Giftgassubstanzen über den Frankfurter Flughafen an allen Kontrollen vorbei nach Chile an die deutsche Siedlung und an den chilenischen Geheimdienst geliefert wurden. Als Geste der Versöhnung kann Gaucks Äußerung jedenfalls nicht verstanden werden. In Chile hat sie zu einem Aufschrei der Empörung geführt. Eine indirekte Ohrfeige für die Opfer. So nennt es Rechtsanwalt Winfried Hempel, der selbst in der Colonia Dignidad aufgewachsen ist. Er will mit einer Zivilklage gegen den chilenischen und den deutschen Staat Entschädigungszahlungen für diejenigen Opfer erreichen, die jahrzehntelang ohne Lohn und ohne soziale Absicherung arbeiten mussten. Deutsche Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung, ebenso wie Chilenen, die als Kinder von der Colonia zwangsadoptiert worden waren.
Jeder Staat muss angesichts von Straftaten nicht nur die Täter verfolgen, sondern auch die Opfer schützen. Die Bewohner der Colonia lebten in einem Sklavensystem und hätten vom deutschen und vom chilenischen Staat geschützt werden müssen. Beide Staaten kannten die Verhältnisse in der Colonia Dignidad, sie haben aber nichts dagegen getan.
Und ob aus dieser Klage Wiedergutmachungszahlungen folgen, das entscheiden schlussendlich weder der Bundespräsident noch die Regierung, sondern die Gerichte. Bei einer Diskussionsveranstaltung in Santiago im Vorfeld der Gauck-Reise beschreibt der Anwalt, wie die hierarchischen Verhältnisse in der deutschen Kolonie und die Macht einer alten Führungsklique auch heute noch existieren.
Jeden Tag findet diese Ungerechtigkeit in der Siedlung weiter statt. Zum Beispiel müssen diejenigen, die für 50 Jahre Arbeit keinen Lohn bekommen haben, seit 3 oder 4 Jahren auch noch Miete bezahlen, um genau in den Wohnungen zu leben, die sie selber in Sklavenarbeit errichtet haben.
Und zum Ende des Staatsbesuchs kam es beim Botschaftsempfang noch zu einem Eklat. Neben einigen Opfern der Colonia waren auch mächtige Freunde der deutschen Siedlung und sogar ein wegen in der Colonia Dignidad begangener Verbrechen Verurteilter geladen. Winfried Hempel erinnert sich, dass der Milliardär Horst Paulmann mehr als nur ein Freund des Sektenführers Paul Schäfer war.
In seiner Supermarktkette hat er nicht nur die in der deutschen Siedlung produzierten Lebensmittel verkauft, sondern er ließ auch bei jedem dieser Einkäufe ein Werbefilmchen für die heile Welt der Colonia Dignidad beilegen, in dem Kinder Tänze mit Tiroler Hut aufhörten und deutsche Volkslieder sangen.
Zur großen Empörung von Opfern und Presse war außerdem Reinhard Zeitner geladen. In einem Verfahren um sexuellen Missbrauch ist er rechtskräftig zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Früher gehörte er zum Sicherheitsapparat der Sekte und patrouillierte mit Pistole auf dem Gelände. Heute ist er einer der Chefs einer Immobiliengesellschaft, die das Vermögen der deutschen Siedlung verwaltet. Ob er wohl die Mietzahlungen der Siedlungsbewohner einstreicht? Zeitners Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt, er kann sich also frei bewegen. Seitens der deutschen Botschaft sollte man im Jahr 2016 allerdings mehr Sensibilität und Bewusstsein in Sachen Colonia Dignidad erwarten können.
Das Stück, was wir jetzt hören, passt sehr gut zum danach folgenden Beitrag. Es geht um die Selbstbestimmung der sexuellen Identität. Das Lied ist von Christian Chavez, featuring Anahi, und es heißt Libertad. Und es ist gelaufen auf dem Christopher Street Day in Bolivien. Viel Spaß!
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también. Deja atrás el disfraz que maya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir. Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar. Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y
Der Christopher Street Day, kurz CSD, die Parade von Lesben, Schwulen und Transpersonen, bringt die Menschen weltweit auf die Straßen. Ende Juni oder in Deutschland dieses Jahr wegen der Fußball-EM der Herren und Fanmeile Ende Juli wird lautstark und mal mehr, mal weniger politisch gefeiert. In Bolivien waren die schwul-lesbische Community, die Drag Queens und Kings und Transpersonen dieses Jahr lauter und selbstbewusster als in den vergangenen Jahren. Der Grund liegt in einem Gesetz, dem Ley de Identidad, das im Mai mit überwältigender Mehrheit verabschiedet wurde. Es ermöglicht jedem Bolivianer und jeder Bolivianerin, die sexuelle Identität selbst zu bestimmen.
Die Sonne beginnt am Horizont zu versinken und es wird frisch in 4000 Metern Höhe. Die Trommeln einer jugendlichen Theatergruppe stemmen sich gegen die heraufziehende Kälte, die langsam durch die Kleidung dringt. Der Platz am Obelisco füllt sich nach und nach. Der CSD El Altos, der zweitgrößten Stadt Boliviens, sammelt sich unweit des Zentrums. Hier und da erscheinen jetzt Drag Queens. Zunächst vereinzelt, dann werden es immer mehr. Die meisten sind in spärlicher Abendgarderobe gekleidet. Die Kälte scheint ihnen nichts auszumachen.
Wir begrüßen auch die heterosexuellen Menschen hier. Sie bereichern die sexuelle Vielfalt auf der Demo. Denn unsere Demo ist keine CSD-Parade der Schwulen und Lesben. Wir sehen es in Bolivien etwas politischer. Es ist eine Demo für sexuelle Vielfalt. Zu der kommen Transpersonen, Travestis, Dragqueens, Schwule, Bisexuelle. Wir sind hier eine große Menge von Menschen mit unterschiedlichsten sexuellen Orientierungen.
Diego Armando Calle Condori tritt heute als Drag Queen Ruby Salvatierra auf. Trägt ein extravagantes blau-weißes Kostüm, das dem bolivianischen Volkstanz Culavada entlehnt ist. Edel sieht Rubys Hosenanzug aus. Der Hut mit Perlenkettchen an der Krempe ragt hoch in den Himmel wie ein buddhistischer Tempel. Dazu trägt Ruby Salvatierra High Heels. Diego bzw. Ruby gehört dem TLGB-Kollektiv von El Alto an. In Bolivien hat die LGBTI-Bewegung ganz bewusst das T vorangestellt, um auf die besondere Situation der Transpersonen aufmerksam zu machen. Immer wieder stellen sich Passanten zu Ruby, um sich an ihrer Seite fotografieren zu lassen. Nicht alle trauen sich so extravagant, leicht bekleidet auf die kalten Straßen El Altos. Ein junges Paar mit Regenbogenfahne um die Schultern hat dicke Jacken an. Kleidung, die den winterlichen Temperaturen eher entspricht. Etwas schüchtern geben sie ein Statement ab.
¿Cómo se sienten aquí?
Feliz. Ah, ja. Me siento libre. Libre. Ja.
Schließlich setzt sich die Demonstration in Bewegung. Ganz vorne dabei läuft der heterosexuelle Ombudsmann für Menschenrechte, David Tenzanos Pinto. Seine Anwesenheit hat Symbolcharakter. Vor knapp 2 Monaten hat Bolivien ein für die LGBTI-Community wichtiges Gesetz verabschiedet. Wir werden neu geboren. So feierten Transgender und Transsexuelle die Verabschiedung des Gesetzes zur Identität. Es ermöglicht allen Bolivianerinnen und Bolivianern, ihre sexuelle Identität selbst zu bestimmen. Was das bedeutet, erläutert Manuel Cortés, Sprecher des Kollektivs TLGB aus El Alto.
Es ist ein großer Schritt für Transpersonen. Sie werden nun Zugang zum Sozialsystem haben. Es wird für sie leichter sein, eine gute Arbeit oder eine gute Wohnung zu finden. Sie können nun am Leben teilnehmen, das konnten sie vorher nicht. Viele weibliche Transgender wurden bisher in die Prostitution gedrängt, weil sie es nicht schafften, einen anderen Job zu bekommen, so wie es eigentlich sein sollte.
Bisher war es für Transpersonen in Bolivien nahezu unmöglich, einen Bildungsabschluss, eine gute Arbeit oder eine ordentliche Wohnung zu bekommen, da der Name in ihren Personaldokumenten nicht dem Geschlecht entsprach, mit dem sie sich identifizierten. So blieben sie mit ihren Anliegen oftmals im Behördendschungel stecken und mussten auf informelle Arbeitsmärkte ausweichen. Mit dem neuen Gesetz kann jede Bolivianerin ihre und jeder Bolivianer seine sexuelle Identität selbst bestimmen. Das heißt, er oder sie kann sich selbst für ein Geschlecht entscheiden, in allen Dokumenten, von der Geburtsurkunde an. Shade Mamani ist jugendliche Aktivistin beim Kollektiv TLGB. Sie war überrascht von der schnellen Verabschiedung des Identitätsgesetzes.
Wir haben uns auf die Reise gemacht und sind schneller ans Ziel gelangt, als wir geglaubt haben. Die Gesetzesinitiative wurde von der Regierung übernommen und an das Parlament als wichtiges Vorhaben weitergereicht. Dort wurde es von der Fraktion der Regierungspartei MAS unterstützt. Mit dieser Unterstützung durch die MAS hatten wir nicht gerechnet.
Die regierende MAS-Partei hat traditionell ihre Wurzeln im konservativen Milieu der Kleinbauern und Indigenas. Dennoch hat sie in beiden Kammern dem Gesetz zugestimmt. Ein Stimmungswandel im Land.
Es gibt einen Wandel. Inzwischen gibt es auch Mitglieder in der MAS-Partei, die offen schwul, lesbisch oder trans sind. Sie haben die Basis der Partei überzeugt, die Bauerngewerkschaften und Indigenas. Es war ein hartes Stück Arbeit. Aber jetzt wollen wir einen Schritt weiter vorangehen. Als nächstes wollen wir das Familienrecht ändern.
Die gleichgeschlechtliche Ehe ist das neue Thema der bolivianischen LGBTI-Community. Bisher ist sie in der Verfassung nicht vorgesehen. Der Ombudsmann für Menschenrechte, David Tesanos Pinto, deutete aber auf dem CSD in El Alto schon mal an, dass er zumindest offen sei für Gespräche. Die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe rief katholische und evangelische Christen im östlichen Santa Cruz auf den Plan. In der Hochburg der bolivianischen Konservativen demonstrierten Mitte Juni 200.000 Menschen für den Schutz der Familie und gegen das neue Gesetz der Identität und die gleichgeschlechtliche Ehe. Dennoch glaubt Transaktivistin Shade Mamani, dass Bolivien mit dem neuen Identitätsgesetz ein anderes Land geworden ist.
Das Gesetz wurde zu später Stunde verabschiedet und so war die Überraschung zunächst groß. Aber hinter der Verabschiedung stecken 6 Monate kleinteilige Arbeit, wo Regierung, Parlament, vor allem aber Vertreter der Trans-Community zusammensaßen und die Details ausarbeiteten. Ich sehe einen fundamentalen Wandel und neue Zeiten für Bolivien anbrechen.
Eine Woche später ist CSD in der Nachbarstadt El Altos, in La Paz, dem Regierungssitz Boliviens. Es spielt eine offizielle Kapelle. Städtische Angestellte verteilen Regenbogenfähnchen an die Zuschauer am Rand. Die applaudieren fleißig, als Bürgermeister Luis Revilla mit Gattin und Vertretern der LGBTI-Community in vorderster Reihe des Umzugs vorbeimarschiert. Die Parade findet auf der zentralen Avenida des Regierungssitzes statt. Regierungsgebäude sind in den Regenbogenfarben geschmückt. Die Community feiert selbstbewusst, ja fast schon staatstragend. Mit dabei David Arequipa, ein Urgestein der bolivianischen Schwulenbewegung. Sein Statement zu den Protesten der Christen in Santa Cruz strotzt vor Selbstbewusstsein.
Wir
haben keine Angst. Es ist klar, dass es die religiösen Anführer sind, die zum Hass anstacheln. Wir wissen aber, dass die evangelischen und katholischen Familien Mitglieder, Freunde und Bekannte haben, die schwul, lesbisch oder transsexuell sind. Sie wenden sich gegen diesen Hass. Heute haben die Christen mit einem Marsch gedroht, genau am Tag der CSD-Parade in Santa Cruz. Der christliche Gegenmarsch fand aber nicht statt. Wir werden es nicht zulassen, dass die Bürger unseres Landes von der Intoleranz und diesen Diskriminierungen angesteckt werden.
In der Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Și mi-ai plăcut, ce mult mi-aș dori să
să mă poți iubi din prima zi.